Ich wollte eigentlich die ganze Woche über was anderes predigen, hatte auch mir extra deswegen ein Buch besorgt mit einem interessanten Thema. Aber irgendwie bin ich die Woche über nicht warm damit geworden. Und es hat nicht zu mir gesprochen, habe gedacht, okay, dann ist es halt nicht so dran, wie ich dachte. Und da war ich aber ein bisschen in Not und hatte dann eben keine Predigt. Habe dann was recycelt, was ich bei den Senioren gemacht habe, im Seniorenkreis, und worüber ich schon mal in einer anderen, kleineren Gemeinde gepredigt hatte. Und interessanterweise jetzt gerade nach dieser Vorstellung und das, was wir vom Rabbi Oleg gehört hat, hat das jetzt nochmal ein ganz anderes Gewicht und Dynamik gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, dass das genau das Wort ist, was heute dran ist. Und genau, was aus meiner Sicht so Plan B war fürs Sommerloch, ist nicht so schlimm, ist, glaube ich, jetzt richtig gutes Wort vom Herrn. C.S. Lewis, dieser bekannte Literaturprofessor und Schriftsteller, der hat mal gesagt, nach jedem aktuellen Buch, was wir lesen, sollten wir eigentlich 9 Bücher aus einer anderen Zeit oder aus einer anderen Kultur lesen, weil wir alle immer so gefangen sind in unserem Hier und Jetzt und in dem, was bei uns gerade so passiert und was wir so entscheiden müssen und so weiter, dass wir oft so den Überblick verlieren und dann eigentlich auch so passiv werden. Und ich glaube auch gerade vor diesem Hintergrund, was wir gerade so aus der Ukraine gehört haben, ist auch nochmal so ein Blick aus einer anderen Kultur, aus anderen Lebensumständen. Genau, und da wird das, was das Wort Gottes sagt, auch nochmal so ganz anders lebendig. Weil ich denke, das kennen wir alle, so dieses Gefühl, dass wir so gefangen genommen werden. Jetzt geht es nur um mich und diese Entscheidung und dieses Thema und das ist gerade ganz wichtig und alles andere tritt so in den Hintergrund und wir verlieren den Überblick. Und ein ganz großes Vorrecht von uns Christen ist es, dass wir die Möglichkeit haben, einen Perspektivwechsel vollziehen zu können, weil wir es mit Gott zu tun haben, der immer noch mal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und Gott lädt uns immer wieder ein zu diesem Perspektivwechsel. Und das haben wir natürlich hauptsächlich und ganz besonders durch die Heilige Schrift, durch die Bibel, die, wenn wir es regelmäßig lesen, dass wir immer wieder so einen Blickwechsel, so einen Perspektivwechsel angeboten bekommen. Und die haben meistens folgende Merkmale, und zwar auf der einen Seite ist das immer so ein bisschen sonderbar und auch herausfordernd, weil es so anders ist, sich so auf so Gottes Sicht und Gottes Welt so einzulassen. Wenn man das dann aber tut, ist es in der Regel total ermutigend, entlastend und befreiend. Und ich hoffe, dass das heute auch ihr so erlebt. Und ich möchte dies mal aufzeigen an einem kurzen Psalm, der auch relativ bekannt ist, Psalm 126, da gibt es auch so verschiedene Perspektiven. Erstmal blickt der Psalmist so zurück in seinem Leben, gute Vergangenheit, irgendwie dann eine aktuell herausfordernde Situation und in dieser herausfordernden Situation schenkt Gott einen Perspektivwechsel und dadurch verändert sich dann auch der Blick auf die Zukunft. Aber erstmal Gottes Wort, Psalm 126. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel, so die Einleitung, würde wahrscheinlich bei uns sehr gut so in die Anbetungs- und Lobpreiskultur irgendwie passen. Wir sind so hin, zusammen, sammeln sich, Fokus ist der Tempel und die singen so zusammen. Was singen sie? Als Jahwe die Gefangenen Zions befreite, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund mit Lachen erfüllt und unsere Zunge mit Jubel. Damals sagte man unter den Völkern, Jahwe hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat Jahwe für uns getan. Und wie glücklich waren wir. Jahwe, wende auch jetzt unser Geschick, so wie du im Negev die Bäche mit Wasser füllst. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Garben ein. als ich hier das Wort Yahweh sehe, vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung. Was sind eigentlich messianische Juden? Ist vielleicht für euch allen nicht so ganz klar. Das sind Juden, die aber Jesus als ihren Messias, also im Grunde genau das, was wir ja auch dann erkennen, nur wir sprechen nicht so sehr von unserem Messias, aber die eben Jesus als ihren Herrn und Retter sozusagen erkannt, angenommen haben, die aber gleichzeitig auch noch sagen, wir sind aber Juden, wir werden dadurch jetzt nicht irgendwie Deutsche oder andere oder Ukrainer oder so, wir bleiben Juden, behalten deswegen auch teilweise Gebote so aus dem Alten Testament, da gibt es auch unterschiedliche Gruppierungen, manche, da gibt es so, wie viel das Gesetz da jetzt noch so eine Rolle spielt, ist so bei den Gruppen ein bisschen unterschiedlich, aber das macht sie eben aus. Ne? Es sind Juden, die an Jesus als ihren Herrn und Retter glauben, ebenso wie wir, und weil das für die eben der Messias ist, nennen sich eben messianische Juden. Das vielleicht nur so als Hintergrund, passt eben gut, weil wir eben auch jetzt im Alten Testament uns befinden und da sind eben diese Worte. Also, der Rückblick vom Psalmisten. Als Jahwe die Gefangenen Zions befreite, und Zion ist ein anderes Wort für Jerusalem und das steht eben für die Stadt Jerusalem, manchmal steht es aber auch für das ganze Volk Israel. Also, als Jahwe die Gefangenen Zions befreite, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund mit Lachen erfüllt und unsere Zunge mit Jubel. Damals sagte man sogar unter den Völkern, Jahwe hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat Jahwe für uns getan und wie glücklich waren wir. Und der Psalm beginnt mit einer Erinnerung an eine gute, an eine positive Vergangenheit. Ein Erlebnis, nicht ganz genau, was hier passiert ist, vielleicht die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft, vielleicht auch was anderes, aber so zu erleben, Gott hat eingegriffen in unserem Leben und zwar so deutlich, dass es zwei Dimensionen hat. Erstmal ist man selber total happy und beglückt und kann sein Glück kaum fassen. Aber das Besondere an dieser Situation ist, dass es ganz eindeutig Gott war, der eingegriffen hat. Dass da Dinge passiert sind, wo er sagt, das ist menschlich gar nicht möglich, das muss Gott gewesen sein. Und ich möchte euch jetzt mal eine Minute Zeit geben, um vielleicht in euer Leben zurückzugucken, um zu gucken, okay, wo habe ich das mal so erlebt? Wo habe ich das mal erlebt, dass ich sagen kann, ach, da ist Gott einfach aufgetaucht und hat die Situation so wunderbar dramatisch verändert, dass ich vor Freude gar nicht wusste, wohin mit mir. Okay, ich weiß, wir sind Deutsche. Wir haben ziemlich viele Männer hier auch und so, ne, ist gar nicht so. Wir wissen eigentlich immer, aber na, für euer System sozusagen, wie ihr funktioniert, ihr wart ziemlich happy. Okay? Und wenn du sagst, das kenne ich überhaupt nicht, da möchte ich dich einladen, diese Minute Zeit zu nehmen und zu bitten, okay Gott, das würde ich gerne. Ich bin hier, ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, aber ich will dir das mal erlauben. Ich will dir mal erlauben, so aufzutauchen in meinem Leben. Also, eine Minute Zeit, gefühlt eine Minute. Das war die Vergangenheit, aber das Heute sieht anders aus. Vers 4, da lesen wir, Jahwe, wende auch jetzt unser Geschick, so wie du im Negev, das ist so die Wüstenregion im Süden Israels, so wie du im Negev die Bäche mit Wasser füllst. Also, was sagt dieser Vers? Gerade ist anscheinend Wüstenzeit. Auch da weiß ich jetzt nicht genau, was da für eine Wüste war im Volk Israel oder bei dem Psalmisten persönlich. Aber Wüste steht in der Bibel immer für gewisse Lebensthemen, für eine gewisse Lebenssituation. In der Wüste, da ist es trocken, da ist der Boden in der Regel hart und unfruchtbar. Wüstenzeiten zeigen sich so, dass da Entbehrung herrscht. dass da Mangel herrscht. Es ist total anstrengend. Man bemüht sich, man rödelt den ganzen Tag von morgens bis abends. Und man hat immer Angst, weil man nicht weiß, ob es reicht. Kommt man rum? Hat man genug? Okay? Und ich weiß, für manche von uns ist auch dieser Alltag, jeder Tag eigentlich Wüste. Und die Gefahr ist, dass wenn wir äußerlich so in der Wüste leben, dass wir auch innerlich zu einer Wüste werden. Wir werden innerlich hart, wir werden innerlich trocken. Wir werden innerlich verzweifelt, wir werden innerlich unfruchtbar. Und das ist so die Situation, in der der Psalmist ist. Steht aber auch ein Aber hier, weil er immerhin darum bittet, dass sich das doch ändern möge, weil er weiß, wenn Gott auftaucht, wenn Gott was tut, dann kann es sein, wie in den Winterregen in der Wüste, dass dann Wasser durch die Wadi dann fließt und die Wüste auf einmal fruchtbar wird. Aber das kriegt man nicht selber hin. Es muss etwas kommen, es muss Regen kommen, Gott muss etwas tun. Aber der Psalmist drückt hiermit auch Vertrauen aus, sagen, Gott, bei dir ist es möglich. Bei mir ist gerade Wüste, bei uns ist gerade Wüste, aber bei dir ist was anderes möglich. Und jetzt die Frage, okay, wie macht Gott das? Was ist dazu nötig? Was ist dazu nötig vielleicht auch von unserer Seite? Und da schenkt Gott, oder empfinde ich, dass dieser Psalm uns einen Perspektivwechsel auf unsere aktuelle Wüstenzeit, auf unsere aktuelle Herausforderung anbietet. Und ich lese mal die letzten beiden Verse. Mache da drei Punkte. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Gaben heim. Und der erste Perspektivwechsel ist der, in der Wüste fühlen wir uns in der Regel allein. Und hier werden wir uns zugesprochen, Gott sagt, ich sehe deine Tränen. Ich sehe dich. Jede Träne, die du hier auf den Boden fällt, die sehe ich. Ich weiß, dass du eine harte Zeit hast. Ich weiß, dass du traurig bist. Ich weiß, dass du überfordert bist. Erinnert sehr stark an diese Jahreslosung, die wir vor ein paar Jahren hatten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es war ganz offensichtlich, dass das ganz viele Leute angesprochen hat, weil das einfach so eine wunderbare Realität ist. Ich bin nicht allein. Gott ist bei mir, Gott sieht mich in meiner Not, in meinen Herausforderungen. Und anscheinend ist es auch völlig okay, vor Gott zu weinen. Tränen sind okay. Das ist der erste Perspektivwechsel. Und es lohnt sich, bei dem auch zu verweilen. Das kann ich jetzt nicht. Aber es kann sein, wenn du in so einer Zeit bist, dass das für Tage, Wochen, vielleicht auch Monate das ist, was dir reicht. Als Trost. Okay, Gott, ich bin nicht allein, du siehst mich so gut. Ich darf weinen vor dir. Steckt aber noch ein weiterer Perspektivwechsel in diesen Versen. Und zwar sagt Gott, die Zeit des Sehens ist noch nicht vorbei. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinend trägt er den Saatbeutel hin. Und der Perspektivwechsel ist folgender, nämlich wenn wir traurig und niedergeschlagen sind, wenn wir in der Wüste sind, dann denken wir ganz oft, das bringt doch alles nichts. Wir haben das gemacht, es hat nicht die Früchte gebracht, die wir erhofft haben. Und in der Wüste ist sagen, ich bin auch leer, ich bin alle, ich habe nichts mehr zu geben. Das ist eigentlich die Realität, wenn wir so traurig sind, wenn wir weinen. Aber dieser Vers sagt es, obwohl es sich nicht so anfühlt, wir haben immer noch einen Saatbeutel mit gutem Samen. Okay, und das ist das ganz Erstaunliche, empfinde ich, bei diesem traurigen Mann und bei dieser traurigen Frau. Sie ist traurig, sie macht keine Show, sie sagt nicht, Gott, bei mir ist alles in Ordnung, business as usual. Nein, sie weint. Aber beim Weinen geht sie weiter übers Feld und wirft ihren Samen weiter aus. Okay? Beides gleichzeitig. Sie weint und geht weiter und sät weiter aus. Ein ganz wunderbares Bild. Weil unsere Realität, meine Realität im Leben ist doch oft, dass wir dann so traurig, so frustriert, so niedergeschlagen sind, dass wir aufhören zu sehen. Wir sind so gefangen und gelähmt von den äußeren, inneren Realitäten, dass wir sagen, bringt nichts, ich habe keine Lust. Dann kommen noch so ungute psychologische Tendenzen, die auch vom Satan dann verstärkt werden. Ne? Wir tun uns dann selber so leid. Das kann man doch nicht von mir verlangen. Und ich schon wieder. Man fühlt sich dann vielleicht als Opfer der Umstände. Man wird passiv, man wird gelähmt. Und dieser Vers ermutigt uns zu sagen, nein, Trauer ja, aber Passivität nein. Wir sollen weiter guten Samen sehen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt Situationen im Leben, da kann man nicht und dann kann man auch monatelang mal einfach nur empfangen. Aber für die meisten von uns, glaube ich, ist die Botschaft heute, auch wenn dein Beutel gefühlt leer ist, können wir immer zu Gott kommen und sagen, du, ich habe nichts mehr zu geben, nichts mehr. Füll du mich bitte wieder neu. Füll du diesen Beutel bitte wieder neu. Und jetzt die Frage, okay, wir dürfen traurig sein, wir müssen manchmal sogar auch traurig sein, wir müssen verzweifelt, wir müssen niedergeschlagen sein, alles andere wäre irgendwie komisch, wäre auch falsch. Und dennoch sind wir aufgefordert, weiter zu sehen. Was sollen wir weiter säen? Auf einer rein menschlichen Ebene, ich glaube, es ist gut, immer weiter Freundlichkeit zu säen. Sei freundlich, sei höflich, sei zuvorkommend deinen Mitmenschen gegenüber. Wir sehen das weiter in dieser Welt. Und ich sage dir, ein Berliner Alltag macht einen Riesenunterschied. Egal, wo du bist, wenn da jemand ist, der freundlich ist, der zuvorkommend ist. Okay? Wir erzählen weiter von Jesus. Auch wenn wir selber gerade traurig sind, wir erzählen weiter von Jesus. Wir vergeben weiter denjenigen, die uns verletzen. Wir beten weiter, wir glauben weiter, wir ermutigen andere. Das heißt, auch wenn wir traurig sind, wir hören nicht auf, wir machen das weiter und legen das weiter in Gottes Erde, in Gottes Reich. Okay, obwohl wir uns überhaupt nicht danach fühlen, wir machen weiter. Weil die Herausforderung ist, in diesem Vers, wenn wir weiter unsere Samen aussäumen, dann werden wir ernten, sonst aber nicht. Das heißt, eine Ernte kann es nur geben, wenn vorher jemand Samen gesät hat. Also diese Verse hat einen großen Trost und auch eine Herausforderung. Das eine, was wir immer haben, ob wir sehen oder nicht, ist, wir werden immer in unserer Not, in unserer Trauer von Gott gesehen und hoffentlich getröstet. Das ist immer da. Das ist die Grundlage von allem. Aber um ernten zu können, um Gutes ernten zu können, müssen wir weiter gute Samen säen. Und das gilt nicht nur für uns Einzelne, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wie oft haben wir schon um Heilung gebeten und die Leute sind dennoch gestorben. Die natürlichste Reaktion wäre, es bringt nichts, wir hören auf. Gott sagt, seht weiter, betet weiter für Heilung. Wie oft haben wir Menschen von Jesus erzählt, die haben sich nicht interessiert, das hat nichts gebracht. Und wir haben uns vielleicht geärgert, wir haben uns vielleicht geschämt, wir waren vielleicht traurig, wie auch immer. Der Vers sagt, seht weiter. Lasst uns weiter Jesus verkündigen. Lasst uns weiter für Menschen beten. Ich möchte nicht wissen, wie oft ihr in der Ukraine gedacht habt, das bringt doch nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das können wir auch lassen und es merkt keiner. Und die Ermutigung ist, nein, Gott sieht und macht weiter. Seht weiter, damit noch mehr Menschen als davor, Jesus als ihren Messias und ihren Retter und Herrn annehmen. Das ist der zweite Perspektivwechsel. Trotz der Tränen ist die Zeit des Sehens noch nicht zu Ende. Und der dritte Perspektivwechsel ist, und weil wir sehen, werden wir auch eine Ernte haben. Und beim Reich Gottes ist es so, wir haben jetzt schon eine teilweise Ernte und die richtig große, vollkommene Ernte kommt in der Zukunft. Vers 6. Weinend trägt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Gaben heim. Mit Jubel. Nicht nur gut gelaufen, nicht schlecht, gute Ernte, sondern mit Jubel wird hier die Ernte eingefahren, mit ganz großer Dankbarkeit. Jetzt die Frage an dich und mich, uns als Gemeinde, was könnten unsere Garben sein? Was könnte die Ernte sein, die unsere Saat vollbringt? Und da möchte ich drei Bereiche aufzeigen. Das erste, die Ernte in deinem ganz eigenen persönlichen Leben. Dann zweite, die Ernte auf zwischenmenschlicher Ebene. Und dann drittens, die Ernte in Bezug auf Gott. Ernte in deinem anderen, in deinem eigenen Leben ist, dass dein Herz wieder weich wird, dass du innerlich weich wirst, dass wieder Freude und Dankbarkeit erstmal bei dir persönlich einziehen. Ich möchte nochmal die Verse lesen, die Matthias, glaube ich, beim Sommerfest gelesen hat aus diesem Psalm, weil die so schön sind und auch passen. Psalm 84, Verse 6 bis 7. Wie glücklich sind die, deren Stärke in dir ist, deren Herz sich nach deiner Gegenwart sehnt, wenn sie durchs Tränental ziehen, okay, ist wieder Tränen, Tränental sogar, dann machen sie es zum Quellort und der Herbstregen hüllt es in Seen. Es ist so leicht, dass wenn außenrum alles so hart ist, wenn wir so viel konfrontiert werden mit Leid, mit Not, mit Bitterkeit, mit verletzenden Worten und Handlungen von unseren Mitmenschen, es ist so leicht, dass wir innerlich zur Wüste werden, dass wir hart werden. Und hier eine wunderbare Frucht, dieses, wenn wir dranbleiben, wenn wir sehen, wenn wir weiter vergeben, wenn wir weiter so leben, wie Jesus uns beauftragt hat, dass Gott zuallererst mal uns, unser Leben, unser Umfeld zu einem Quellort machen möchte. Dass wir wieder Freude und Dankbarkeit und Hoffnung und Zuversicht erleben, sodass wir uns selber dran erfreuen können, aber auch so viel haben, dass noch andere sozusagen in der Wüste an unserer Oase teilhaben können. Das ist die erste Ernte. Die zweite Ernte ist in Bezug auf unsere Mitmenschen und da sind versöhnte Beziehungen natürlich ganz weit oben in der Liste. Viele haben ja mitgekriegt, dass mein Vater eine schwere OP hatte und ich deswegen nach Bremen gefahren bin. Vielen Dank übrigens für die vielen ermutigenden Botschaften und Gebete und so weiter. Ich sage gleich noch, ob sich's gelohnt hat. Aber mein Vater wurde diagnostiziert mit einem sehr großen Tumor am Darm und es schien Darmkrebs zu sein, musste dann eben operiert werden und die Ärzte sagten uns eben, also der ist so alt, also 89 und dem ging es auch nicht so gut natürlich in der Zeit und die sagen, wir wissen überhaupt nicht, ob der die OP überlebt. Deswegen war uns klar, wir fahren nochmal nach Bremen, wo meine Eltern wohnen und als Geschwister nehmen wir nochmal so Abschied. Und es war sehr schön, weil eigentlich hatte mein Vater so ein Vierbettzimmer und das wäre natürlich schwierig gewesen, dann mit der ganzen Familie dann, na, wir sind fünf Geschwister, eine Schwester konnten ja, aber waren dann zu viert mit meiner Mutter und noch ein Enkel und so. Und glücklicherweise hat Gott aber geschenkt, dass das Raum leer war. Also wir hatten 3 Stunden lang dieses große Zimmer sozusagen für uns alleine als Familie, hatten dann noch eine gute Zeit. Es hat dann damit geendet, dass wir alle für meinen Vater gebetet haben und es war ein total schönes Bild. Ihr müsst wissen, wir sind alle nicht als Christen groß geworden und wir sind nach und nach alle fünf zum Glauben gekommen. Und eine eine Frucht, die das hatte, dass tatsächlich Frieden und Versöhnung in unsere Familie eingezogen ist. Es war sehr viel Bitterkeit, es war sehr viel Verletzung in meiner Familie und ganz besonders mein Vater war Ursache davon. Er war typischer Deutscher, Nachkriegsdeutscher, war fleißig und gewissenhaft, aber zumindest für uns Kinder kam nichts an Liebe, war nur materielle Fürsorge, aber es war keine Liebe, es war keine Zuwendung. Und manche meiner Geschwister haben sehr drunter gelitten und hatten jahrzehntelang ganz schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Und als sie dann Christ geworden sind, haben sich alle mit meinem Vater nach und nach versöhnt. Und es war total schön, dass wir dann eben alle um das Bett meines Vaters standen und alle für ihn beten konnten. Das war natürlich eine bewegende Zeit und wir sind dann so rausgegangen aus dem Krankenhaus und dann sagte eine Schwester von mir, dachte, ja, ist interessant, Papa hat heute davon profitiert, obwohl er am wenigsten dafür investiert hat. Und er sagte so, das Evangelium ist auch ein bisschen ungerecht. Und es stimmt auch, da ist eine Dimension, die ist total interessant, das heißt, mein Vater hat davon profitiert als Ernte, obwohl jemand anders gesät hat. Wer hat gesät? Meine Mutter. Meine Mutter, die Ehe war auch schwierig, jahrzehntelang. Und meine Mutter hat nicht aufgehört zu säen. Jeden Tag gebetet, immer wieder vergeben, immer wieder positiv, immer wieder mit Liebe reagiert in unserer Familie und meine Mutter stand denn da zwischen ihren betenden Kindern und die konnte ihr Glück kaum fassen. Sie sagte, es kann doch nicht angehen, dass meine Kinder, die lange vom Herrn nichts wissen wollten, dass die jetzt alle für diesen Mann, ihren Vater beten, der es eigentlich nicht verdient hat. Und dennoch, dass alle aus ganzem freien Stücken tun und alle gesegnet sind. So wie wir als Kinder, als auch meine Mutter, als auch mein Vater, total dankbar. Die OP ist gut verlaufen. Es hat sich herausgestellt, dass es gar kein Krebs war. Und wir wissen nicht, ob das eine dramatische Fehldiagnose war oder ob Gott jetzt einfach irgendwie geheilt hat, wir haben keine Ahnung. Jedenfalls sind wir alle happy, der ist schon wieder zu Hause, erholt sich gut, keine Schmerzen und geht an seine Reha. So ist es bei meinem Vater. Und diese Logik, dass wir etwas ernten, was wir eigentlich nicht verdient haben, weil jemand anders das gesät hat, das ist die gleiche Logik, wenn wir zum Evangelium kommen. Das ist die gleiche Logik, wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Das ist die gleiche Logik der Ernte, die wir haben in Bezug auf Gott. Dass wir eine versöhnte Beziehung mit Gott haben können, dass wir ewiges Leben haben, was jetzt schon anfängt und was dann sich fortsetzen wird in Herrlichkeit und Kraft und Schönheit und Gesundheit und so weiter. Und da ist ja die Frage, was haben wir da gesät, dass wir das ernten dürfen? Nichts. Sondern wir profitieren davon, dass Jesus gesät hat. Jesus hat gesät sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Und damit du und ich ewiges Leben ernten können, müssen wir sozusagen eingestehen, das Einzige, was wir machen können, ist, wow, ich habe das nicht gesät, ich habe es auch nicht verdient. Wir können das aber nur im Glauben dankbar annehmen und sagen, danke Herr, dass du das auch für mich getan hast. Ich ernte, Herr Jesus, was du gesät hast, und Jesus erntet, was wir gesät haben. Tod und Trennung von Gott ist das, was wir verdient hätten. Wäre die Frucht, die Ernte unserer Saat gewesen. Und Jesus nimmt es auf sich und dreht es um. Und wir dürfen jetzt freudig die gute Ernte genießen, diese versöhnte Beziehung mit Gott. Wer mit Tränen sät, der wird mit Freuden ernten. Tränen lassen sich nicht vermeiden, aber wir sind aufgerufen, wir sind eingeladen, im Vertrauen weiterzusehen und dürfen vertrauen, dass Gott sein Wort hält und dass er reiche Ernte schenkt, schon in dieser Zeit und auf alle Fälle auch in der nächsten Zeit. Und wir sind eingeladen, uns darüber zu freuen und dankbar zu sein. Und das feiern wir jetzt auch ganz besonders dankbar im Abendmahl. Ich möchte ein paar Dinge zum Abendmahl sagen. Wir begehen das ja immer mit so einem Sündenbekenntnis. Das ist die Notwendigkeit, demütig, ehrlich einzugestehen, dass ich es nicht verdient habe. Ich möchte euch gleich eine Zeit geben, persönlich nochmal dafür zu danken. Wenn etwas zwischen euch gekommen ist, vielleicht in dieser Woche, oder du prinzipiell dein Leben noch nicht bereinigt hast mit Gott, noch nicht bekannt hast, dann eine herzliche Einladung, diese Zeit zu nutzen und sagen, okay Gott, was trennt uns eigentlich? Und das zu bekennen und dann Vergebung dafür in Anspruch zu nehmen. Dadurch, dass jetzt messianische Juden wir im Gottesdienst haben, ist mir noch eine andere Dimension aufgefallen. Ist natürlich, dass wir nicht nur eine persönliche, sondern dass wir auch eine gemeinschaftliche Dimension haben. Und die ist ein bisschen schwerer zu greifen. Und die ersetzt auch nicht die persönliche Dimension. Es ist nicht entweder oder, beides gehört da irgendwie zusammen. Aber vielleicht uns heute nochmal daran zu erinnern, Jesus war Jude. Und Jesus war Teil des israelischen Volkes. Und was wir als Deutsche auch, wie wir schuldig geworden sind am jüdischen Volk. Und da auch zu sagen, egal ob ich da schon gelebt habe oder nicht, aber auf der einen Seite auch so Teil einer Schicksalsgemeinschaft zu sein. Und dann das Abendmahl zu feiern mit Juden, die auch die Vergebung und die Versöhnung im Herrn erfahren haben. Und jetzt diese Einheit erleben zu können im Abendmahl, etwas, was wir menschlich nicht hinbekommen, was menschlich unmöglich ist, aber was möglich ist bei Gott, der die Mauern reingerissen hat, der Frieden geschaffen hat. Nicht nur auf persönlicher Ebene, nicht nur auf beziehungsmäßiger Ebene, die Dimension kennen, sondern auf einer größeren Ebene. Auch das hat Jesus getan. Okay? Und deswegen dürfen wir auch zuversichtlich sein, dass diese ganzen Konflikte, die da sind in dieser Welt, wo wir ja auch keine Lösung haben, erstmal als Menschen, das einzusehen, aber zu wissen, Gott hat die. Gott hat in seinem Erlösungswert auch immer eine kosmische Dimension, eine politische Dimension, die er dann nach und nach dann auch realisieren wird. Und das vielleicht auch nochmal mit zu bedenken heute beim Abendmahl. Wir sind nicht nur als individuelle Christen, wir sind heute vielleicht auch als Deutsche, als Teil von einem Volk, was schuldig geworden ist. Und auch wir dennoch eingeladen sind, Vergebung in Empfang zu nehmen, uns versöhnen zu lassen und diese Versöhnung dann auch weiter zu leben. Gut, ich gebe euch wieder 2-3 Minuten Zeit, persönlich das mal sacken zu lassen, zu schauen, wie ihr darauf reagieren wollt, persönlich erstmal im Gespräch mit Gott. Vielleicht die persönliche Dimension, vielleicht aber auch diese größere Dimension. Und ja, nehmt das ins Gebet. Oder wenn du denkst, oh, ich weiß gar nicht von der Rede, bitte den Heiligen Geist, sag, Mensch, zeig mir, Herr, wo ich von dir getrennt bin, wo ist eigentlich das Problem, zeig du es mir.